Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub.
So, da sind wir wieder, Simone, in unserem gemeinsamen Podcast Fakten und Flurfunk der deutschen Staffing-Industrie. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir beide wieder da sein sollen, dürfen, können, müssen, wollen.
Dürfen. Wir haben einen Haufen Informationen im Gepäck. Wir haben schon eine halbe Stunde vorher geschnackt, bevor wir jetzt überhaupt anfangen.
Ja, bin ich eigentlich nicht gewohnt, aber es war meiner Unorganisiertheit zu schulden. Simone war wie immer top aufgestellt.
Nee, ja, wenn du das jetzt hier so sagst. Aber wir haben uns ja tatsächlich inhaltlich auch unterhalten, weil jeder hat so seine Zahlen, Informationen mitgebracht und wir haben zusammen auch nochmal so das Feedback ausgewertet nach unserer ersten Podcast-Folge. Das ist ja doch interessanter und diffiziler, als wir dachten, oder? Es ist jetzt nicht nur eine schnöde Auswertung von Informationen und Fakten, sondern man muss wirklich ganz genau aufpassen, was gesagt und analysiert und interpretiert wird, ne?
Genau, fangen wir vielleicht erstmal mit dem Positiven an. Wir haben vorher mal zusammengelegt, wir haben gemeinsam über 700, fast 800 Hörerinnen gehabt auf unseren beiden Podcast-Linien.
Ja.
Und das finde ich schon mal erstmal gigantisch, finde ich gut, weil es ist ja ein sehr kurzweiliges Thema, Zahlen, Daten, Fakten. Und die Podcasts, die wir machen, sind ja eigentlich langfristig ausgelegt. Gell? Die kannst du ja in 2 Jahren immer noch hören und hat immer noch Relevanz. Wahrscheinlich interessiert es die Leute jetzt nicht so in 2 Jahren, was im Februar 2025 passiert hat. Aber für das kurzfristige Thema finde ich die Zahlen sehr gut, für das erste Mal extrem gut. Und ich habe auch extrem viele positive Nachrichten bekommen. Und die Leute, die mir das geschrieben haben, habe ich die meisten auch gefragt, ob sie mir eine LinkedIn-Referenz schreiben. Das haben sie auch gemacht. Und
daran habe ich gar nicht gedacht, aber das ist smart. André, mach das Beste draus, so kenne ich dich.
Mein einziger Lohn ist der Lob. Ansonsten arbeite ich fast umsonst in dem Verband.
Okay.
Also das war das Positive. Mhm. Natürlich haben wir auch ein bisschen
Gegenwind.
Feedback bekommen, was jetzt nicht so angenehm war. Und da muss ich jetzt direkt aufpassen, was ich da sage. Also Feedback ist ja immer ein Geschenk, deswegen immer her damit. Wenn ihr damit zufrieden seid oder unzufrieden, kommt einfach auf mich oder die Simone zu. Das finden wir grundsätzlich immer toll.
Ja.
Wir haben halt unser Thema, und das müssen wir vielleicht nochmal kurz erörtern, Fakten und Flurfunk, weil es gehört für mich irgendwie zusammen. Ja? Wenn ich bei ABSCO bin, sind alle meine Veranstaltungen immer so, wenn du das im bildlichen Sinne siehst, wir sind am Lagerfeuer, draußen regnet's, wir gehen rein, da brennt ein Feuer, der andere erzählt was und andere Leute hören zu und bringen sich auch ein. Und das ist diese Lagerfeuer-Atmosphäre, die ich seit 3 Jahren versuche bei ABSCO zeugen. Und ich glaube, es ist mir auch ganz gut gelungen mit qualitativen und quantitativen Events. Und da gehört halt am Ende des Tages, seien wir mal ganz ehrlich, Flurfunk auch dazu. Und ich denke nicht, dass es deswegen von schlechter Qualität zeugt, sondern wenn man darüber redet, was den Markt bewegt, dann sind es nicht nur alles die Geschäftsberichte auch von den aktienkonnotierten Unternehmen, sondern auch einfach mal wirklich, was sich so tagtäglich abspielt, wo man jetzt nicht einen LinkedIn-Post unbedingt drüber schreibt oder schreiben kann, sondern Sachen, die halt in unserem Leben passieren. Ich denke, das gehört einfach zum Leben dazu. Und das würde ich auch gerne weiter in diesem Podcast vertiefen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir keine falschen Sachen oder keinen Personen zu nahe treten oder irgendwelche verleugnen. Aber da kennt ihr die Simone und mich gut genug. Wir stehen ja für Qualität in der Staffing-Branche und deswegen glaube ich an unser Format.
Ja, letzten Endes soll es ja auch einen Austausch fördern, ne? Also es geht ja auch darum, das hat André auch das letzte Mal gesagt, mit euch ins Gespräch zu kommen. Und für mich ein wesentliches Learning auch auf Basis vom nicht so angenehmen Feedback, was aber immer noch hilfreiches Feedback ist, ist tatsächlich zweimal auch hinzuschauen, wenn wir über Daten sprechen. Welche Bezugspunkte haben wir da? Was ist die Basis? Worum geht's wirklich ganz konkret? Ist das global? Ist das Deutschland? Was für Bezugspunkte haben wir da, um wirklich natürlich auch niemanden zu Unrecht entsprechend zu positionieren? Aber nichtsdestotrotz Asche auf unser Haupt. Wir machen das ja alles, also wir kriegen hierfür kein Geld. Ja, es ist letzten Endes ein Service an euch und es ist eine Einladung an euch auch, euch zu melden und zu sagen, nö, das sehen wir nicht so oder da habt ihr was falsch aufgegriffen oder wie auch immer. Wir wollen zu keiner Zeit irgendjemandem schaden. Wir greifen am Ende nur Informationen auf, die da sind. Und ja, manchmal geht uns auch was unten durch, dass man vielleicht etwas überliest oder falsch liest oder wie auch immer. Da freuen wir uns jederzeit um eine entsprechende Ergänzung oder ein entsprechendes Feedback. Nichtsdestotrotz, ja, bemühen wir uns, sage ich mal, das Thema Qualität und Detailtreue auch in Zukunft noch mehr zu vertiefen und noch konkreter zu halten, also dass wir wirklich auch die Dinge so darstellen, wie sie tatsächlich eben auch gelaufen sind. Und ich würde einfach sagen, André, ohne das jetzt so riesig groß zu machen, weil das positive genau. Feedback hat definitiv überwogen. Ja, wir hatten ein paar Rückmeldungen, die um Konkretisierung gebeten haben. Das haben wir jetzt, haben wir gemacht, beziehungsweise werden wir eben auch im Verlauf des Podcasts nochmal nachholen. Und damit, denke ich, ist auch erstmal gut, oder?
Dem
und in
Genüge
Bezug
getan.
Auf Flurfunk, da müssen wir uns tatsächlich auch nochmal informieren. Also wir haben im Vorfeld so ein paar Sachen besprochen, wo wir denken, das wäre schon interessant. Aber dass es tatsächlich nicht wirklich abgesichert ist.
Können wir wenigstens mal ein Stichwort raushauen, über was wir gesprochen haben, wo wir nicht drüber sprechen wollen. Wir können es ja wenigstens sagen, oder? Wo wir uns nicht trauen, drüber vertiefen zu sprechen.
Nee, das traue ich mich nicht.
Echt nicht?
Nee.
Okay.
Wir werden uns
also
dazu melden.
Ich sage nur die Firmennamen. Ich hätte gern über Nigel Frank gesprochen, ich hätte gern über Randstad gesprochen und ich hätte gern über Hellion gesprochen. Haben wir aber jetzt alles in dem Format jetzt noch nicht vertieft. Werden wir vielleicht aber noch tun. Kommt gerne auf uns zu, wenn ihr darüber mehr hören wollt.
Genau, und sobald da auch offizielle Daten vorliegen, beziehungsweise Datenketten vorliegen, offizielle Kommunikationen, die das Gehörte entsprechend belegen, werden wir das natürlich für euch aufbereiten, um entsprechend dieses Loop, was wir aufgemacht haben, auch zu schließen.
Ich weiß was, ich kann es euch aber nicht sagen. Ist das nicht spannend?
Genau, es ist nicht bös gemeint, aber
das
nein.
Das ist das Schlimmste für die Recruiter, wenn die jetzt wissen, da gibt's irgendwas bei Nigel Frank, bei Randstad und bei Hellion, aber sie wissen es nicht.
Nee, aber das ist vielleicht auch eine Einladung, zum nächsten Netzwerktreffen zu kommen, weil so ums Lagerfeuer herum spricht sich's vielleicht doch nochmal ein
ganz
bisschen
genau.
Anders, oder?
Ganz genau.
Was ist eigentlich das nächste Netzwerktreffen? Ich glaube München, oder?
Ja.
Nee, Düsseldorf. Düsseldorf. 13.3.?
Ja, ist ja immer eine Frage. Ich habe ja gelernt, in so Podcast muss man immer kritisch mit Zeitpunkt Bezug, weil man nie weiß, wann der das hört oder liest, derjenige,
ja,
der das
aber
gerade
das
hört
war
oder
jetzt
liest.
Eine gute Brücke.
Aber wir sind in Düsseldorf, wir sind in München, wir sind in Stuttgart und in Köln.
Und sicherlich auch in Zukunft noch mit den Netzwerktreffen unterwegs. Gut, aber dann haben wir auch das nochmal gespoilert. Wir müssen so ein bisschen schauen, also du als Hörer, wie ja André das jetzt gerade auch gesagt hat, wir wissen nicht ganz genau, wann du einsteigst. Ja? Wir haben mit dem Marktlage, Fakten und Flurfunk haben wir im Januar 2025 gestartet und sind da eigentlich relativ intensiv auch zu den Zahlen eingestiegen, was so aktuelle Konjunkturlage, Beverage-Kurve, die Lage in der Staffing-Industrie mit dem IFO-Konjunktur-Index. Jetzt hat da sich nicht groß eine Veränderung ergeben. Wenn du dazu nochmal irgendwie eine Information möchtest, vielleicht einfach dir den Podcast vom Januar anhören. Ansonsten würden wir, glaube ich, fortfolgend die Sachen nur noch mal detaillierter erwähnen, wenn es da Veränderungen gibt, oder? André, was hältst du davon?
Genau, oder dann vertiefend den Newsletter auf LinkedIn lesen, also den Markttrends in Schriftform komplett ausformuliert. Ich habe mir extra, es wird langsam so eine Dynamik, gell? Ich denke mir immer, jetzt muss ich aber extra viel Zeit investieren, damit ich der Simone wieder einen guten Markttrend präsentieren kann und natürlich euch Zuhörenden. Und dieses Mal habe ich extra viel Zeit gebracht und extra viel Details rein. Und ein Feedback, was ich bekommen habe, dass wir zu lange in diesem Podcast-Format gesprochen haben. Deswegen wollen wir es kurz halten, die wichtigen Sachen anteasern. Und wenn ihr dann wollt, könnt ihr euch ja lesend oder hörend vertiefen, wie auch immer.
Zu lange zu was gesprochen haben?
Dass das Format zu lange gedauert. Das habe ich 4 oder 5 Mal gehört. Für so einen
Ach, come on,
Markttrend.
Du kannst doch immer Pause machen und weiterhören, wenn es
Oder auf 2,5-fach, habe ich auch bei der Simone.
2,5, ich glaube, es geht nur 2.
Okay.
Aber komm, also dieser anderen Podcast, da gibt es doch auch so Informationen zu, wie ist das hier, gemischte Hackfleischtheke, Hand und Fuß. Nein, nicht Hand und Fuß, das war ein anderer Podcast. Da gibt's doch die.
Groß geht raus, André.
Nein. Ähnlichkeiten sind ausgeschlossen, Dings. Nee, aber da gibt's da auch so längere Laber-Podcasts, oder? Wobei wir ja keinen Laber-Podcast wollen. Egal. Okay, wir kommen zum Punkt. Was müssen wir abfestspannen?
Bundestagswahl.
Zu den Zahlen, Daten, Fakten.
Hoffentlich ein positives Signal. So bin ich in den Newsletter eingestiegen. Koalitionsverhandlungen, CDU, CSU, SPD. Allgemein sehr gute Wahlbeteiligung seit der Wiedervereinigung, die höchste Wahlbeteiligung, gutes Zeichen. Leute wollen Veränderung. Hoffnung bleibt, dass diese Regierung jetzt veränderungswillig ist, und das tut sich ja schon einiges. Übrigens interessantes Thema, Simone, wollte ich mal mitnehmen. Vielleicht können wir da nächstes Mal auch drüber sprechen. Staffing-Unternehmen in der Rüstungsindustrie, weil es ist ja mit 1000 Milliarden Rüstungspaket, da muss ich ja am Ende des Tages was tun. Ich glaube, Rüstungsindustrie ist natürlich auch zäh, bis solche Industrieproduktionsstraßen für Panzer und sowas aufgelegt sind, dauert das auch eine geraume Zeit. Aber mich würde mal interessieren, ich habe versucht, Zahlen zu finden, habe bis jetzt noch nichts gefunden, ob ihr da schon Impulse hört, ihr Staffing-Unternehmen, die ihr im Defense-Bereich unterwegs seid, ob es bei euch jetzt gerade schon mega krass durch die Decke geht. Also die Aktienkurse gehen durch die Decke, ja. Rheinmetall und Co., aber ob es bei uns schon ankommt, das würde ich gerne rausfinden. Also wenn ihr da Input habt, meldet euch gern. Konjunktur sieht eher schlecht aus. Es tut sich bei dem einen oder anderen, Arbeitsmarktdaten sind robust, Unternehmensinsolvenzen sind hoch, Inflation entspannt sich, Teuerungsrate auf 2,3%. Wichtiger Übergang zur Beverage-Kurve, nochmal kurz ausgefügt. Die Beverage-Kurve ist der Zusammenhang zwischen Vakanzrate und Arbeitslosenquote und zeigt auf, ob wir in einem zyklischen oder in einem strukturellen, in einem strukturellen Krise sind. Und wir befinden uns gerade nach dieser Tabelle immer noch in einer abnehmend zyklischen, also schlechter werdend zyklischen Arbeitsmarktphase und steuern auf eine strukturelle Krise zu und hoffen, dass es nicht dazu kommt. Und ja, wir hoffen, dass die unterschiedlichen Zollregime von Herrn Trump unsere Exportwirtschaft nicht kaputt machen. Das wäre natürlich ein Final Stroke or the Camel's Back, sagen die Engländer. Das wird es fast zum Überlaufen bringen. Wir sind exportorientiertes mit hohem Exportüberschuss. Und wenn dann ein Zoll nach Amerika kommt, wäre das für uns extrem schlecht und unsere Industrieproduktion. Und ja, ich glaube, das ist so allgemein die Lage in der Branche. Also weiterhin Verhalten mit. Und ich glaube, das ist auch gut rausgekommen. Hoffnungsschein, dass es positiv ausgehen könnte. Und in unserer Staffing-Branche ist es genauso, Simone. Ich glaube, seitdem ich diesen Konturindiz der Staffing-Branche aufzeichne, ist das schlechteste Bild ever. Aber da sehen wir auch das ein oder, also im Moment sehen wir gar nichts Schönes von den Zahlen, aber die Zahlen sind halt immer in die Vergangenheit gelagert. Die sind alle schlecht. Ich habe da nochmal meinen Jahresbilanzen der Unternehmen im Staffing-Bereich abgedatet, vor allen Dingen im White-Collar-Expert und Professional-Staffing, wo ABSCO sich auch maßgeblich befindet. Und die sind durchgängig schlecht. Sowohl der Revenue als auch der Cross-Profit als auch der EBIT sind negativ. Ich habe nochmal drüber geschrieben, die am wenigsten negativ sind, also die am besten in dieser Statistik performen, ist Amadeus, Fire und S3. Und bin in meinem Marktletter ein bisschen auf Haze eingegangen. Mein ersten Arbeitsgeber in der Branche, wie du weißt, Simone, von 2006 bis 2011. Und die Zahlen, die kann man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Denn wenn man in diese Tabelle guckt, die wir aufgeführt haben, dann sieht man, dass der englische Staffing-Markt für die Hays in einen operativen Verlust gerutscht ist und die einzige Einheit in dem globalen Health-Kontext eigentlich, die noch richtig gute Zahlen schreibt, die deutsche Organisation ist mit 23,2 Millionen und das Group-Ergebnis damit auffängt. Australia und Rest of the World sind alle insignifikant, aber England hat 9,7 Millionen Verlust auf dem globalen Ticker. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit S3 und anderen Werten, ist es ehrlich gesagt ähnlich. Das wäre eine interessante Diskussion. Ist der englische Markt kaputt für den Staffing-Markt? Weil es wäre insofern relevant, dass nach meinem Dafürhalten der englische Staffing-Markt immer ein bisschen prognostizierende Kräfte für den Deutschen hat. Also alles, was aus England vor 3 bis 5 Jahren passiert, kommt bei uns auch. Frage, ist der deutsche Staffing-Markt im Moment noch okay, aber in 5 Jahren dann so wie der englische? Wäre eine Hypothese. Könnte man mal drüber diskutieren. Aber in England sieht es wirklich schlecht aus und das bedeutet halt, und das sehen wir hier im Moment, in Deutschland habe ich auch drüber geschrieben, dass sehr viele englische Unternehmen retrenchen, das heißt ihre Offices zumachen, wieder sich auf den Markt konzentrieren, mehr in Amerika investieren, weil Amerika ist jetzt zurückgekommen. Amerika war in den letzten 12 Monaten sehr negativ, was die Zahlen angeht, kommt jetzt wieder rückt. Es gibt immer schöne hohe Placement Values mit dem hohen amerikanischen Gehalt und mit den hohen Vermittlungsprämien und die sich ein bisschen dorthin bewegen. Ist gut und schlecht für uns in Deutschland. Einerseits mögen wir unsere englischen Kollegen sehr gern, andererseits bedeutet das, dass wir ein bisschen weniger Konkurrenz auf dem deutschen Markt haben, was in so einer Marktlage sicherlich für den einen oder anderen auch gut ist. So, das ist jetzt mal so ein grober Überblick über den Zustand der Branche und wo wir so stehen. Was ich persönlich merke, es gab noch nie in meiner Karriere seit 2006, das ist ein persönliches Bild, so viel Top-Kräfte, und das sind jetzt vor allen Dingen meine Peers und also Abteilungsleiter, Senior-Abteilungsleiter, Bereichsleiter, also wirklich sehr erfahrene Leute, die am Arbeitsmarkt sind, von der Firma Hays, von anderen Unternehmen. Wahrscheinlich sehe ich es von der Firma Hays am meisten, weil ich mit denen vernetzt bin, aber so gefühlt alle, die ich noch kannte bei Hays, sind in den letzten 6 Monaten irgendwie gekündigt oder freigesetzt worden oder sind gegangen oder haben sich irgendwie neu orientiert. Und das ist bei den anderen großen Unternehmen auch. Und das ist irgendwie klar, oder Simone? Weil der Markt bricht weg, Consultants bricht weg, die Führungsspanne wird kleiner. Und ein Bereichsleiter, der keine eigenen Netfees mehr produziert, ist dann am Ende des Tages in der Budgetbetrachtung, weil ich weiß nicht, ob es unternehmerisch richtig ist, aber in der Budgetbetrachtung ist es dann auf jeden Fall nur noch ein Kostenblock. Und dann müssen Leute gehen, die seit 2006 oder 2007 bei diesen Firmen sind. Und das ist schon einschneidend, also auch was ist für die zukünftige Entwicklung. Klar, in Momentaufnahme sicherlich richtig, aber was es für ein Braindrain ist für die Unternehmen, finde ich gewichtig. Auf der anderen Seite wieder eine große Chance, meines Erachtens nach, weil die Leute bringen unheimlich viel Wissen mit in den Markt und die können der nächsten Generation, die jetzt nachkommen, ihr Wissen weitergeben. Und ich sage da auch immer gerne, die Engländer sind auch da weiter, diese NEDs, die es in England gibt, also Leute, die Geschäftsführerinnen bei ihren täglichen Herausforderungen helfen, die gibt es so in Deutschland noch nicht und es ist eine große Chance für uns, weiterhin unseren Markt zu professionalisieren mit diesem Know-how.
Wie war die Abkürzung? LNDs? Nee.
Non-Executive Director. NEDs so. Ist eine ganz große Geschichte in England. Mit NEDs. Jedem englischen Unternehmen, wenn du da mal den Geschäftsführer fragst, hast du ein NED? Die haben fast alle ein NED. Ich erzähle mal so eine Geschichte. Kennst mich ja, du hast mir bei uns trainiert bei Airstream. Geschäftsführer, deutsche Einheit, globales Reporting, 7 regionale Orte. Und jeder hat ja so seine Probleme, gell? Aber mit meinen Prokuristen, mit meinen Abteilungsleitern kann ich die nicht so erörtern. Mit meinem Investor will ich die nicht erörtern. Bin ich alleine gewesen und habe so an meinen Problemen rumgedoktert und eine potenzielle Lösung wäre, so ein NED an Bord zu holen, der dann dir bei einer Thematik hilft.
Wobei es ja wahrscheinlich auch kein freiberufliches, kein festangestelltes Konstrukt ist, sondern eher so ein freiberufliches Konstrukt,
genau.
Oder? Wie so ein Aufsichtsrat, der halt eine gewisse
Hast
Zeit.
Hast es perfekt auf den Nagel auf den Kopf getroffen, Simone. Der Aufsichtsrat wäre quasi dieses institutionalisierte, nach dem deutschen Aktiengesetz brauchst du einen Aufsichtsrat und der sitzt dann mit dem Board-Meeting einmal im Quartal. Das könnte sowas sein, aber wenn du jetzt eine GmbH bist, brauchst du keinen Aufsichtsrat oder kannst du keinen Aufsichtsrat haben, dann kannst du aber mit so einem NED zusammenarbeiten, der auf Unternehmensführungslevel, kann Finanzen sein, der so auf dem Strategielevel mit dem Geschäftsführer oder mit den Geschäftsführergremien das Unternehmen weiterbringt. Ist halt kein Berater, der dann wirklich in die operative Umsetzung geht.
Ja, guter Gedanke. Also wertvoll. Gut, dass du es gesagt hast. Es bringt tatsächlich immer etwas, dich
Alles.
Einfach nur mal sprechen zu lassen.
Alles.
Auch wenn jetzt kein Blatt Papier dazwischen gepasst hat, aber kommen doch immer tolle Gedanken raus. Ja, tolle Perspektiven auch eventuell für die Personen, die jetzt frei werden und sich neu orientieren müssen.
Genau, kommt da gerne auf mich zu, liebe Zuhörer, wenn ihr NED werden wollt. Ich habe da bei Absco und UK haben wir so eine Funktion. In Deutschland haben wir es nicht, weil es der Markt nicht hergibt. Aber ich kann euch da gerne verlinken.
Verlinken dann mit UK, meinst du?
In UK gibt es diese NED-Function, Absco UK, also unsere Mutter- oder Schwestergesellschaft. Die hat das, aber in Deutschland ist es nicht. Ich wollte es, seit 3 Jahren habe ich mir das überlegt, für Absco einzuführen. Aber wenn es keine NEDs gibt in Deutschland, kannst du auch keine NED Thematik einführen. Aber ich sehe jetzt viele Leute und habe schon mit einigen drüber gesprochen, warum machst du das nicht einfach? Warum bietest du denn nicht dein Wissen, deinen Erfahrungsschatz einfach anderen Unternehmen an?
Das ist wahrscheinlich dann auch einfach eine grundsätzliche Frage. Dann möchte ich mich selbstständig machen. Und ich meine, die Antwort auf das Thema Selbstständigkeit ist vielleicht manchmal dann auch noch ja, aber ne, wir wissen alle, wie die Statistiken sind, wie viele tatsächlich dann auch das erste Jahr überleben, ne, und dann vielleicht doch wieder zurückgehen. Also es ist schon nicht ohne, aber der Markt könnte ich mir schon vorstellen, jemand mit einem nachweislichen Track Record, warum nicht? Könnte ich mir schon vorstellen, dass das da einen Markt gibt. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen ähnlich zu meiner Dienstleistung. Ich fange ja jetzt auch an in einer gewissen Größe, beziehungsweise fange an, habe für eine gewisse Unternehmensgröße bis zu, sag mal, 15, maximal 20 Mitarbeitende, die so im Wachstum an eine gläserne Decke stoßen, ja auch Services, dass ich sage, okay, ne, Hilfe beim Scaling, um so zum nächsten Schritt zu kommen. Das ist ja ähnliches Prinzip
Ja,
eigentlich, ne? Dass
total.
man sich da entsprechendes Feedback auch holt. Aber du nochmal zurück, die Jahresbilanzen der Unternehmen. Du hast da ja schon auch in den letzten Newslettern angefangen, Zahlen zusammenzutragen und da kommen immer neue dazu. Da hattest jetzt Hays auch erwähnt, was mir positiv aufgefallen ist. Und da ist es die Frage, ne? Brunel ist ja jetzt mit dazugekommen. Das sind die einzigen, die ein signifikantes Plus im Net Income haben. Fehlt da das Minus oder ist das tatsächlich richtig so? Die haben ja ein Plus von 34% im Nettoinkommen, ne?
Ja, und die Abnahme im Revenue eigentlich nicht so groß und der Gross Profit ist halt
Hat
kein
sich erhöht, ne?
klassischer, also es ist jetzt ein bisschen Apfel mit Birnen
Personaldienstleister, ne?
verglichen, ja, ist jetzt kein
Ja.
klassisches White-Collar-Staffing-Unternehmen, Brunel, nach meiner Interpretation, sondern ist vorrangig ein Ingenieursdienstleister, der irgendwann mal dann auch sich Staffing-Kompetenzen mit dazu gebaut hat. Taylor Hopkinson ist ja von Brunel gekauft worden, oder? War Brunel, gell? Ja. Ja, genau. Und das ist halt so ein Zeichen, diese Diversifizierung von einem klassischen Ingenieursdienstleister oder Beratungsunternehmen sieht man ja öfters. Und dadurch haben die andere Kernsegmente, die nicht so schlecht sind. Jetzt habe ich es gerade nicht parat, jetzt hast du mich überrascht, aber ich habe mir den Geschäftsbericht angeschaut. Ich glaube, die Staffing-Einheit hat jetzt auch nicht so super toll ausgesehen dort.
Ja, okay. Diejenigen, die auffallen, ist ja auch die Randstad, ne, mit minus 45% EBIT. Nachlass und minus 191% im Net Income. Da gab es, glaube ich, aber auch sogar eine offizielle Kommunikation dazu. Ne? Das war irgendeine Form von Sonderabschreibung, die entsprechend dazu geführt hat.
Genau, die hatten da so einen Sonderposten, der nochmal zu einem größeren negativen Net Income geführt hat, als den operativen, also im Geschäftsgebaren heraus, negativen EBIT. Aber auch der EBIT von minus 45% ist katastrophal. Und die großen Blue-Collar-Arbeitnehmerüberlassungsfirmen, die ja so schon mit einer geringen Rendite gearbeitet haben, für die ist diese Krise und die Abnahme, die strukturelle Krise meines Erachtens nach in der Arbeitnehmerüberlassung, in den anderen Skillbereichen oder Geschäftsbereichen haben wir eine konjunkturelle Krise. Aber ich glaube, die Arbeitnehmerüberlassung, schreibe ich auch in meinem Newsletter immer, ist in einer ganz schlechten Zahl, historisch schlecht. Und das merken halt die Großen, die dieses als Geschäftskonzept haben. Und du weißt, der
Ja.
Randstad hat Gulp gekauft und heißt jetzt auch nicht mehr Gulp, sondern Randstad Expert. Da nagelt
Ist das
mich jetzt
nicht
auch nicht
Talent?
fest. Talent Ex, irgendwie so.
Solution?
Auf jeden Fall Randstad in den
Wir
Titel
sagen nichts.
übernommen.
Hat einen anderen Namen, genau.
Genau,
Aber ist ja
genau.
schon auch eine Weile her, die Übernahme von Gulp. Also
Ja,
bestimmt schon
genau.
3, 4 Jahre, oder?
Ja,
Ja. Aber
aber
ja,
hat nicht gereicht,
darum.
um das Ergebnis abzuwenden. Ja.
Ja, genau, da. Das kann auch ein Grund sein, warum die anderen Dinge, über die wir hier noch nicht offiziell sprechen müssen, vielleicht auch passiert sind. Aber das Thema Blue Collar und Hoffnungen, die man in ein Blue Collar Segment setzt, die sich dann nicht realisieren, trifft ja auch andere Unternehmen, nicht nur direkt Personaldienstleister, sondern we heard it through the grapevine, dass auch andere Unternehmen, die sich auf dieses Segment fokussiert haben, ein bisschen zurückrudern müssen. Wollen wir da konkreter werden oder lassen wir das einfach mal so stehen?
Lassen wir das mal so stehen. Nicht, dass wir ein Podcast
Wir
werden,
lassen
wo
das
wir dann
einfach
immer
so
nur noch
stehen.
Sachen stehen lassen, gell?
Genau, das stimmt. Aber wir machen Loops auf und werden die auch wieder schließen. Wir warten da nur offizielle Kommunikationen ab. Damit ja am Ende wir euch auch Informationen an die Hand geben können, die offiziell bestätigt sind. Genau. Was ich ganz interessant fand, auch in Vorbereitung nochmal, ich habe mir eine Information von Heidrick and Struggles gezogen. Das ist ja ein Segment, was wir eigentlich mit den Unternehmen, die wir hier so genannt haben, gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben.
Das Executive-Segment.
Genau, das Executive-Search-Segment. Und da sahen die Zahlen eigentlich ganz gut aus, wenn man da Q4 2024 zu Q4 2023 vergleicht, hat die komplette Gruppe, Heidrick and Struggles International, da gehören ja noch zwei andere Segmente dazu, einen Umsatzzugewinn von 9,1% gehabt. Und wenn man rein die Executive-Search-Sparte anguckt, für Europa gab es einen Zuwachs von 8,1% und im Total Executive Search, also wo Amerika und Asia Pacific noch dazugehören, einen totalen Umsatzwachstum in diesem Vergleichszeitraum von 10,1%. Das hat sich komischerweise nicht so ganz im Net Income wiedergespiegelt. Da gab es einen Minusbetrag, der aber... Okay, und das müssten wir nochmal nachrecherchieren, weil die Beschreibung der Grund dessen ist relativ, wie soll man sagen, weitläufig formuliert. Wie hatten Sie es ausgedrückt? Es gab eine Wertminderung zugunsten einer anderen Einheit, ne? Amid a non-cash goodwill impairment charge of 43,3 Millionen related to the company's on-demand talent segment. Und dann gab es noch einen anderen Zusatz. Also man müsste da nochmal schauen.
Muss man mal einen Finanzanalysten fragen, was das bedeutet.
Ja,
ich weiß es nicht.
Grundsätzlich muss man aber sagen, wenn diese Abschreibungen oder diese Komponenten nicht gemacht worden wären, hätte man tatsächlich einen Net Income Increase von 54,2%. Also Quelle verlinken wir mal in den Shownotes zum Nachlesen. Aber das ist tatsächlich ein interessanter Aspekt, den wir mal weiterhin auf dem Schirm behalten, dass wir sagen, okay, ne, White Collar ist ja so das, was wir hauptsächlich betrachten. Aber wie geht's eigentlich der Executive Search Branche? Und wenn es da informierte Zuhörer gibt, gern auch hier Fakten an uns, dass wir das entsprechend auch aufnehmen und diesen Gedanken weiterdenken können. Es ist vielleicht auch eine interessante Perspektive für Führungskräfte, aus dem Staffing-Bereich, Hays-Universum etc., vielleicht dann doch sich inhaltlich auch weiterzuentwickeln, ne, wenn Executive Search weiterhin am Wachsen ist. You never know.
Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch schon einige Male gesehen, dass Leute rübergewechselt sind. Zum Beispiel der Thomas Ball von Lündock ist gerade zum Executive Search gewechselt.
Okay.
Das habe ich bestätigt gesehen. Und ein paar Hays-Kollegen sind auch rüber gewechselt. Also ja, klar, wenn die noch rekrutieren und gute Zahlen schreiben und wachsen in ihrem Segment, dann macht es natürlich Sinn.
Ja. Was gibt's sonst noch zur Marktlage zu sagen?
Zur Marktlage nix. Ich wurde letztes Mal gebeten, so ein bisschen in die Branchen reinzugucken. Ich habe es ja schon angetönt. Rüstungsindustrie würde ich mir mal angucken, aber ich habe in dem Newsletter den Hays Fachkräfteindex gepostet, weil die halt auf unterschiedliche Branchen gucken und wie sich die Branchen entwickelt haben. Mhm. Im Vergleich zu dem Bild, den wir immer haben. Wir gucken ja immer auf Perm, Temp und Freelance. Finde ich ganz interessant. Kann man sich mal gucken, wenn ihr in Banken oder Versicherungen arbeitet oder im Bau oder im öffentlichen Verkehr, öffentliche Verwaltung, oder Handel oder IT, also um es konkret zu sagen, ich lese jetzt einfach mal runter, öffentliche Verwaltung 199%, Bau 182%, Bank, Versicherung 93%, Handel 75%, IT 73%, verarbeitendes Gewerbe 8%. Also und dann geht es immer um, das ist jetzt eine Langzeitbetrachtung von Q1 2015 bis Q4 2025. Mhm. Angefangen haben die bei 2015 bei 0%. Das heißt, öffentliche Verwaltung ist in den ganzen Zeitraum am stärksten gewachsen und das verarbeitende Gewerbe am wenigsten.
Okay, das sind da praktisch aktiv tätige Fachkräfte in den Bereichen oder ist das Stellenanzeigen veröffentlichte?
Ist eine gute Frage. Ich habe mal versucht mit der Dame von Hays zu sprechen, die diesen veröffentlicht, weil ich wollte mich genau dazu austauschen. Kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Ob die jetzt ihre Stellenanzeigen so wie Index nehmen oder ob sie über die zugeschlüsselten Kandidaten in den entsprechenden Branchen arbeiten, die Methodologie habe ich noch nicht rausgefunden.
Okay, ich tue uns das mal im Themen-Backlog notieren, da können wir ja das nächste Mal noch drauf zurückkommen. Spannend fand ich vielleicht, wenn es um diese Betrachtung der Branchen geht, auch nochmal, du hattest im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung diese eine Statistik von der Arbeitsagentur gepostet, sozialversicherungspflichtige Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen, Veränderung gegenüber Vorjahr in 1000, Deutschland, Dezember 2024. Und da steht Gesundheitswesen ganz oben, die eben mit 63.000 entsprechend den höchsten Wachstum auch in den Branchen zu verzeichnen haben, gefolgt von Pflege und Soziales und auch hier wieder die öffentliche Verwaltung, ne? Und da haben wir halt ein sehr auch nicht so gutes guten Überblick über die Arbeitnehmerüberlassung, die eine Veränderung von minus 81.000 hatte. Also da entsprechend auch nochmal ganz klar die Rückläufigkeit der Branche auch zu sehen.
Ja, das ist ziemlich eindrücklich. Und wenn du die Zahlen in Kontext legst, zu so diesem HES-Fachkräfteindex, wo die Personaldienstleistung 109% hat, also gesamthaft noch ganz gut dasteht, hier die Arbeitnehmerbelastung mit dem verarbeitenden Gewerbe das absolute Schlusslicht auf die letzte Jahresbetrachtung. Das heißt, Arbeitnehmerbelastung ist wirklich in einem sehr, sehr, sehr problematischen
Herausfordernd.
Bereich.
Ja, okay. Gut, ja, was können wir da noch was Flottes sagen? Weil du hattest tatsächlich auch, und vielleicht können wir das so als Abrundung auch zur Betrachtung der Marktlage sehen. Du hattest tatsächlich auch in deinem Newsletter nochmal gesagt, dass du aus vielen Richtungen auch inspirierende Gespräche hörst und positive Dinge hörst, von denen du auch in den nächsten Newslettern berichten möchtest. Aber gibt es vielleicht eine Sache, wo du sagst, das möchtest du hervorheben, um auch vielleicht Mut zu machen und nicht nur jetzt heute den Tag so ein bisschen vernebelt zu haben durch diese aktuelle Situation? Weil du sagst ja selber auch, es ist alles in die Vergangenheit gerichtet. Na, wir haben jetzt die Möglichkeit, die Dinge auch zu verändern, aber was gibt's da vielleicht noch, was du uns Positives mit an die Hand geben kannst?
Ja, es gibt halt wirklich noch die Bereiche, die gut performen. Haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, hat sich jetzt nicht großartig geändert. Finance, Unternehmensberatung, die Bereiche in der Festanstellungsvermittlung sind nach wie vor stark. Bestimmte Engineering-Bereiche sind stark. Und die Leute, mit denen ich da rede, auch wenn es die Minderzahl, also 2 bis 3 von 10, denen geht's richtig gut und die sind im richtigen Bereich. Ich sage dann immer the lucky ones. Und es gibt andere, die machen sich extrem Gedanken, wie sie sich verändern können. Und das sind dann die Fleißigen. Und da kann man auch viel machen. Also und ich habe da sehr positive Beispiele, die ich leider nicht so persönlich erzählen kann. Muss sie in der Zukunft mal fragen, ob ich das im Podcast erwähnen darf. Aber ich weiß natürlich nicht, ob die Leute, die extrem den Markt gerade outperformen, unbedingt erwähnt werden wollen, weil dann machen es alle so, wie die es machen. Aber es gibt sie.
Na ja, gut. Der, ja, die Information, ah, das ist übrigens ein schönes Brücke, eine schöne Brücke. Die Information an sich, dass sie sehr erfolgreich sind, heißt ja nicht, dass gleichzeitig schon bekannt ist, warum sie das sind. Und selbst wenn man weiß, warum es so ist, heißt das zwangsläufig auch noch nicht, dass es tatsächlich auch so umgesetzt werden kann. Beispiel dafür, sehr schön, sind ja meine Top-Performer-Interviews in meinem Podcast, wo ich immer wieder mit Personen auch sehr konkret spreche, die wirklich sehr erfolgreich auch über einen längeren Zeitraum hinweg hohe Umsätze erreichen. Und da möchte ich tatsächlich diesen Podcast auch nochmal nutzen, um ja aufzurufen, gerade auch die Männer, weil ich habe mal so zurückgeschaut, in meinem Podcast interviewe ich überwiegend Frauen, die schaffen, kontinuierlich hohe sechs- oder sogar siebenstellige Umsätze zu erwirtschaften. Umsätze Schrägstrich Deckungsbeiträge. Ne? Wenn du im Contracting bist, dann ist natürlich Umsatz jetzt nicht so die relevante Größe, da sprechen wir ja von der Marge oder vom Deckungsbeitrag. Aber hier auch nochmal der Aufruf, es können sich natürlich auch gern wieder Frauen melden, aber gern auch Männer, die sagen, auch in der aktuellen Zeit, ja, ich habe mein Umsatzziel fürs Q3 schon erreicht, habe auch die letzten Jahre richtig gut performt, richtig gut heißt hoch sechsstellig oder sogar siebenstellig. Gerne her mit euch, wenn ihr auch im Podcast mal darüber sprechen wollt, ja, warum ihr denkt, dass ihr erfolgreich geworden seid, was so eure Erfolgsfaktoren sind. Und ja, wie gesagt, der Fakt, dass es jemand weiß, warum, was die Erfolgsfaktoren sind, heißt noch lange nicht, dass sie es tatsächlich auch umsetzen können.
Ist eine interessante, da hätte ich meine eigene Arbeitshypothese dazu.
Aber?
Aber ich freue mich, wenn es dann ganz viele Männer gibt, die sich bewerben.
Ja.
Passend zum Internationalen Frauentag. Ist jetzt auch vielleicht eine steile Hypothese. Aber Männer bleiben in Staffing-Unternehmen, die so eine hochstellige, sechsstellige Performance oder siebenstellig bleiben nicht lange Vertriebler, sondern werden Führungskräfte. Und ist leider so,
Frauen nicht?
die Zahlen sind ja immer noch so in unserer Branche, haben wir immer wieder drüber gesprochen in unseren E&I, dass es wenige Frauen gibt, die dann in die Führung weitergehen. Noch zu wenige, meines Erachtens nach.
Okay.
Also ich habe ja auch mal 1,6 Millionen gebildet, aber das habe ich dann halt genau ein Jahr oder zwei gemacht und dann bin ich Manager geworden und da war es vorbei.
Contracting, Umsatz.
Genau.
Trotzdem super.
Danke. Ich war auch Top-Performer in der Schweiz.
Natürlich warst du das, André. Nichts anderes hätte ich von dir erwartet. Nee, ist wirklich super. Richtig, richtig cool.
Aber ey, wollte ich dir nochmal sagen, Simone, wir haben uns ja in Hamburg gesehen. Dein Snippets-Ding war auch sehr kurzweilig. Auch wenn du mich zensiert hast, möchte ich nochmal offiziell kritisieren. Als ich den Ersin ein bisschen reingequatscht habe, hast du ja rausgeschnitten. Aber fand ich trotzdem sehr witzig, die
Lebensweisheit. Es war
wirklich
nur zu deinem Besten. Also ich habe es Ersin weitergeleitet und er hat gesagt, oh mein Gott. Hat sich André wieder blamiert, aber.
Ah, Quatsch, ich habe mich doch nicht blamiert.
Wir können das gerne nachreichen.
Das ist halt, wenn du am Lagerfeuer tanzt, da musst du dir halt auch manchmal, musst du manchmal nicht zu fein sein.
Ja. Naja, aber gut, ja. Du warst
okay,
dann in voller,
mit deinem
Tipp in voller Breite drin und ich fand, du hast es wieder sehr anschaulich auf den Punkt gebracht, was ein wichtiges Element eben für den Erfolg in der Recruiting-Branche ist.
Ich war am nächsten Tag übrigens am Vormittag, mit leichten Kopfschmerzen dann bei der Firma New Work Xing noch vor Ort. Die sind ja in Hamburg, wie du weißt.
Ja, und ich glaube, die haben so ein super
hippes
New
Work. Kannst du es noch zuordnen, den Begriff?
Bitte?
Kannst du Xing noch zuordnen, den Begriff?
OpenBC, früher waren die dort.
OpenBC,
ne?
Ja, genau.
Die sind aufgebrochen zu neuen Ufern und haben ihr Geschäftsmodell komplett verändert und ich, ja.
Genau,
es wurde, glaube ich, von der Branche, auch gerade von der Personalvermittlungsbranche, mit ein bisschen Skepsis und oftmals auch nicht so positiv besprochen, ne, die Entwicklung.
Genau. Also, ja, da weiß ich jetzt auch nicht mehr, wie viel ich sagen kann, aber ich war in Ups-Kommission unterwegs und ich habe mir mal das Office angeschaut. Das ist schon, was den New Work an Gedanken angeht, ist es schon allererste Sahne. Also, ich habe kein anderes Office gesehen, was so luxuriös und spielerisch ausgestattet ist, mit hervorragender Lage, also ganz toll. Aber hab gehört, dass ist eine gesicherte Information, dass Xing dieses Unilever-Gebäude für alle Hamburger, die werden es wissen, was es ist, ist einer der schönsten Gebäude in Hamburg. Ist tolles Gebäude. Sehr offen gestaltet. Das verlassen wollen oder werden zu Mitten des Jahres, weil sie sich auch verkleinern. Haben wir gleich nochmal Geschäftsbericht gelesen, Simone, gell? Die Zahlen zeigen natürlich eher einen abnehmenden Trend, aber ich meine, wie viele Posts haben wir schon gesehen bei LinkedIn, in dem sich Leute aus Xing ganz offiziell verabschiedet haben? Und ich glaube, da würden mir schon Dutzende einfallen, die das gemacht haben, inklusive ich. Und ich wünsche mir, dass Xing vielleicht nochmal einen Weg zurück in den Markt findet. Vor allen Dingen in den Staffing-Markt. Fände ich schön.
Bist du nicht mehr auf Xing?
Ich glaube, ich habe da noch ein Profil, aber das ist das Basisprofil, mit dem man ja gar nichts mehr machen kann. Und ich gehe alle 3 bis 6 Monate da mal drauf.
Ja, es ist ganz witzig. Ich habe, glaube letzte Woche oder so, habe ich mit meiner Medienagentur gesprochen, weil wir so ein paar im CI bei mir noch ein paar Sachen aufpolieren und ein paar Veränderungen noch nachholen wollen. Und da war dann auch so die Sache, ja, aktualisieren wir den Header bei Xing? Ja, betrifft diese Veränderung auch Xing? Und dann habe ich gedacht, ja, mach noch mal mit. Aber es war schon für den Moment so, okay, lohnt sich's da jetzt irgendwie noch, keine Ahnung, 100 € in den Update vom Header zu investieren oder ist das sowieso eigentlich still, das Profil? Aber Xing, wir glauben an dich und wir sind nach wie vor mega gespannt, wohin für dich die Reise mit uns als Staffing-Industrie geht. Also wenn auch da Lust ist, sich irgendwie auszutauschen, ins Gespräch zu kommen, dann natürlich auch gern her damit.
Her damit.
Nicht wahr?
Gut. Nicht wahr?
Dann würde ich sagen, schließen wir so langsam, oder?
Ja, schön, dass ihr zugehört habt. Haltet die Ohren steif.
Ja.
Klassischer Recruitment-Rollercoaster. Wenn man ganz unten ist, kann es nur noch hochgehen. Und für alle, die oben sind, freut euch an euren Leben und lasst uns ein bisschen daran teilhaben, warum es euch so gut geht, damit die anderen dazulernen dürfen.
Genau, und es gibt sie noch, ne, die Ausnahmetalente. Ich hatte neulich auch so ein Meme gepostet. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest, André, mit dieses Schwarz-Weiß-Meme mit dem Herren, der irgendwie ganz lässig seinen Hut auf den Kopf setzt und so ein bisschen nach vorne reinzieht und die Journalisten, die irgendwie Fotos machen, abweist und so die Überschrift war, wenn du im ersten Quartal schon im Februar irgendwie dein Umsatzziel geknackt hast. Und es gab tatsächlich den einen oder anderen, der drunter kommentiert hat, jo, hier bin ich, sehe ich mich. Also das heißt, es gibt tatsächlich Chancen und Möglichkeiten. Also auch hier einfach dranbleiben, definitiv. Und ich sehe schon, du hast den Nachwuchs auf dem Arm.
Ja,
den
die kleine Lea will
die nächste Rekruterin wächst
zu
heran.
Den Kühen in den Kuhstall gehen und ist immer sehr ungehalten, wenn ich nicht pünktlich Schluss machen kann.
Oh, ja,
okay,
also für
gehen
dich,
wir
lieber
zu den Kühen.
Podcasthörer, liebe Podcasthörerin, André hat gerade seine kleine Tochter auf dem Arm.
Sag mal Mu.
Die anmahnen, dass wir jetzt schließen und das machen wir jetzt aber auch.
Unser Zeitmanager.
In diesem Sinne.
Schön war's.
Ja, bis bald.
Winke, winke.